Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie kann die Grundschule in Deutschland weiterentwickelt werden? Wir haben das gerade in den Nachrichten gehört. Lehrermangel zu beheben ist schon mal eine Maßnahme, die Politik dazu in die Wege leiten möchte. Warum besetzen Studierende in Jena gerade einen Hörsaal? Und was genau machen Jugendliche in Nordrhein-Westfalen in einem Werkstattjahr? Das sind alles Fragen, um die es heute bei uns geht hier in Campus und Karriere. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Hallo. An Grundschulen in Deutschland, da muss sich was tun. Das ist eine Forderung, die gerade von Bildungsexperten kräftig formuliert wird, denn Studien zeigen, dass Viertklässler in Mathe und Deutsch und im Lesen deutlich schlechter werden. An Grundschulen muss sich aber auch was tun, weil ab Sommer 2016 der Ganztagsanspruch gelten soll. Es wäre jetzt also an der Zeit, kluge Konzepte zu entwickeln, damit diese Herausforderungen auch gemeistert werden können und auch Personal besorgt werden kann. Die SWK, die beratende ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, hat dazu nun einen Aufschlag gemacht und heute ein Gutachten vorgelegt, das schon im Namen ankündigt, was es will. Basale Kompetenzen vermitteln, Bildungschancen sichern, Perspektiven für die Grundschule. Jürgen König hat das Gutachten für uns angeschaut und die darin genannten Handlungsempfehlungen gleich mit für die Veränderung der Grundschule. Herr König, welche systemischen Veränderungen werden denn vorgeschlagen?
Also das Wichtigste ist, dass bei allen Maßnahmen die Konzentration auf Grundkompetenzen, also Lesen, Schreiben, Rechnen, das soll künftig wirklich im Mittelpunkt stehen, damit endlich mehr Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik in der Grundschule erreichen können. Heißt konkret, Diagnose ist wichtig, dass man die Mängel jeweils erstmal erkennt und dann die entsprechende Förderung gibt. Wörtlich heißt es im Gutachten, Zitat, die Grundschule muss dringend die basalen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen fokussieren. Was ich ja schon erstaunlich fand, man sollte doch denken, dass genau diese Fokussierung längst stattfindet, also die Regel ist. Also jetzt Fokussierung und dann nicht nur Einzelmaßnahmen ergreifen, sondern eine Strategie soll entwickelt werden, die, Zitat, das gesamte System von der Schule über die Schulaufsicht bis zu den Kultusministerien in die Verantwortung nimmt. Also es ist wirklich ein ganz großer Aufschlag.
Genau, und da werden die Kitas sicher irgendwann auch mitbedacht. Aber welche veränderten Rahmenbedingungen werden denn dafür nötig? Wir haben ja vorhin gerade in den Nachrichten von Personalmangel auch im Lehrerberuf gehört.
Gut, das ist ein ganz grundlegendes Problem. Hier geht es jetzt erstmal wirklich um diese systemische Veränderung. Und da ist eben ganz wichtig, dass Bildung ganzheitlich gedacht wird. Dieser Begriff taucht in der Studie immer oder in dem Gutachten immer wieder auf. Das heißt, auch die Zeit vor der Grundschule soll in den Blick genommen werden, also in Elternhaus und Kita. Beide Bereiche sollen deutlich früher unterstützt werden als bisher, sowohl was den Spracherwerb angeht, als auch grundlegende, zum Beispiel soziale Kompetenzen. Die Studie fordert multiprofessionelle Teams und pädagogische Fachkräfte nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Kitas. Dazu sollen geeignete Konzepte entwickelt werden für die frühkindliche Bildung, für den Unterricht. Dann sollen Lehrkräfte, wenn man sie denn hat, fortlaufend weiter qualifiziert werden. Also auch das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Gefordert sind die Kitas, die Schulen, die Hochschulen, die wissenschaftliche Forschung und die zuständigen Ministerien in Bund und Ländern.
Nun soll es ja ab den Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in Deutschland geben. Steht da auch im Gutachten etwas dazu hin, auch im Hinblick auf das, was dann eben den guten Ganztag ausmachen soll?
Ein gutes Ganztagsangebot ist eines laut Gutachten, das ebenso soziale wie auch kognitive Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler fördert. Also sagen wir Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen, Kreativität, die Fähigkeit, etwas zu planen zum Beispiel, Vorstellungskraft. Also das zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Insbesondere, das ist den Gutachtern wichtig, bei benachteiligten Kindern soll wenigstens ein gewisses Maß an Chancengleichheit hergestellt werden. Ein gutes Ganztagsangebot wäre eines, das auch mit den Eltern Zusammenarbeit, sie mit einbezieht und das den Kindern idealerweise auch noch Spaß macht.
Wie binden können denn jetzt diese Vorschläge der SWK überhaupt sein? Schule ist ja Ländersache, also auch die Ausgestaltung von Grundschulen und deren Ganztag.
Ja, so ist es. Jedes Bundesland kann erstmal eigene Aktivitäten entwickeln, die allerdings schon bundesweit mehr oder weniger dann einheitlichen Standards genügen sollen. Insofern sind diese Vorschläge bindend für alle oder sollen es jedenfalls sein. Über diese Einheitlichkeit, über gemeinschaftliche bundesweite Standards, darüber soll ab Januar eine Kommission wachen. Die wird eingesetzt von der Kultusministerkonferenz, um eben wirklich innerhalb unserer ja nun wirklich mobilen Gesellschaft dennoch für gleichmäßige Entwicklung zu sorgen. Das gehört zur Gesamtstrategie der KMK, der Kultusministerkonferenz, zu einem umfassenden Bildungsmonitoring. Also das alles ist schon sehr ambitioniert. Wie das dann in der Praxis aussehen wird, darauf darf man wirklich gespannt sein.
Danke, Jürgen König nach Berlin. Lesen, Schreiben, Rechnen, auf diese Basiskompetenzen müssen sich Grundschulen künftig zentraler konzentrieren, damit Schülerinnen und Schüler auch besser werden. Das empfiehlt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz jetzt und hat dazu ein entsprechendes Gutachten vorgestellt. Der Rotstift an Hochschulen, der wird gern mal bei kleinen Fächern angesetzt oder auch bei Lehrstühlen, deren Inhaberin oder Inhaber bald in den Ruhestand geht. So passiert das jetzt auch an der Uni Jena. Hier soll der Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte gestrichen werden, was bei Studierenden allerdings auf großen Protest stößt. Sie besetzen seit einigen Tagen deshalb einen Hörsaal in Jena. Henry Bernhard berichtet.
Der Hörsaal 1 der Jenaer Uni bietet Platz für etwa 600 Zuhörer. Jetzt sitzen etwa 50 Studenten gut verteilt in den Reihen. Oben, unten an den Seiten stehen Sofas verteilt. Tische mit Brot und Aufstrichen, Süßigkeiten, Getränken. Kisten voller leerer Flaschen. An der Wand Aushänge. Wer räumt wann auf? Was passiert wann im Saal? Der Hörsaal ist seit einer guten Woche besetzt, rund um die Uhr. Und dennoch hält Gisela Mettele, Professorin für Geschlechtergeschichte, eine Vorlesung. Erzählt von queeren Piratinnen auf hoher See. Gisela Mettele wird in knapp 3 Jahren emeritiert. Und ihr Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte soll mit ihr in den Ruhestand gehen. Die Universität Jena will mit dem frei werdenden Geld eine Professur für Digital Humanities finanzieren. Damit wollen sich Mettele und auch viele Studenten nicht abfinden. Deshalb besetzen Letztere den Hörsaal 1. Unter ihnen sind Charlie und David. Ihre Nachnamen wollen die beiden Soziologiestudenten nicht nennen.
Geschichte ist was, das einfach lange Zeit von weißen Männern für weiße Männer geschrieben wurde. Und hier einfach Unterdrückungsformen und Herrschaftsförmigkeit mitzudenken, einfach zu fragen, okay, welche Rolle hatten Menschen, die vor 100 Jahren in der Geschichtsschreibung einfach noch nicht vorkamen, welche Rolle hatten die tatsächlich an dieser Geschichte? Und ich glaube, das ist was, das dieser Lehrstuhl und seine Forschung einfach beleuchtet. Und darin ist einfach diese Forschung quasi einzigartig und super, super wertvoll.
Wir befinden uns in einem hochpolitisierten Zustand in Thüringen, aber auch in ganz Deutschland mit dem Rechtsruck, der überall zu spüren ist. 2015 hatte die AfD bereits einen Antrag, der das Ziel hatte, Geschlechterforschung in Thüringen zu diskreditieren. Wir sagen nicht, dass die Uni direkt als Reaktion darauf diesen Lehrstuhl gestrichen hat, aber faktisch ist es trotzdem so, dass sie damit den Forderungen der AfD stattgegeben hat.
Seit Jahren war klar, dass mit der Übernahme der Finanzierung der Professur für Digital Humanities vom Bund eine andere Professur wegfallen müsse. Kurz, wo ein Professor mit überschaubarer Studentenzahl emeritiert wird. Zur Auswahl standen die Professur für Mittellatein und die für Geschlechtergeschichte. Mittellatein hätte mehr gefehlt als die Geschlechtergeschichte, erklärt der Dekan Christoph Dämmerling.
Es wird ein Inhalt wegfallen, aber die Fakultät kann das sehr gut kompensieren, weil es auch an vielen anderen Stellen der Fakultät Geschlechterforschung gibt. Am Institut für Philosophie gibt es ein großes Projekt über Rassismus und Sexismus in der deutschsprachigen Philosophie. Und selbst am Historischen Institut gibt es auch außerhalb der Professur für Geschlechtergeschichte Arbeiten zur Geschlechtergeschichte.
Die Entscheidung sei demokratisch und transparent zustande gekommen, so Dämmerling. Aber weder in der Strukturkommission noch im Fakultätsrat hätten sich die Studenten so stark beteiligt, wie es ihnen zustehen würde. Das bestreiten die protestierenden Studenten. Einer ihrer Vertreter sei im Auslandssemester gewesen. Außerdem seien die Entscheidungen sehr kurzfristig und eben nicht transparent gefallen, beklagt David. In den vorgesehenen Gremien mitentscheiden zu können, reiche nicht aus.
Es braucht öffentliche Aushandlungsräume. Es muss auch über gewählte Vertreter hinaus besprochen werden können. Einfach in der breiten Studierendenschaft müssen Meinungen eingebracht werden können. Und das hat uns gefehlt. Und die niedrige Beteiligung der Studierenden zeigt, es muss irgendwie einladende Strukturen geben. Die haben viel zu lange Sitzungen. Die sind total überarbeitet. Das ist quasi unmöglich, deren Beteiligung mit einem tatsächlichen Studienalltag irgendwie noch zu verbinden.
Seit über einer Woche übernachten sie auch im Hörsaal. Sie fordern, dass gar keine Professur abgeschafft wird. Die Universität hat angeboten, im nächsten Jahr Gespräche mit ihnen zu führen und ihnen einen anderen Raum zur Verfügung zu stellen, sodass sie den Hörsaal verlassen könnten. Aber David und viele andere misstrauen der Universität. Charlie jedenfalls möchte ausharren,
bis Geschlechtergeschichte bleibt.
Am 10. Dezember, da werden die Nobelpreise überreicht. Bekannt gegeben sind sie ja schon. Und dann wird auch Svante Paabo mal wieder in seiner Heimat Schweden sein, genauer in Stockholm. Er bekommt diese höchste Ehrung im Bereich Medizin für die Sequenzierung des Neandertaler-Genoms, also für seine Forschungen zu ausgestorbenen Menschenformen. Paabo ist übrigens der einzige Nobelpreisträger in diesem Jahr, der in Deutschland forscht. Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ist seit vielen Jahren seine wissenschaftliche Wirkungsstätte. Und dort hat ihn Christine Westerhaus auch getroffen.
Ja, es geht mir natürlich sehr gut in Deutschland. Ich bin schon seit 1990 hier, nicht? Es ist eigentlich meine wissenschaftliche Heimat, wenn man so will, nicht?
Im Jahr 1990 bot ihm die LMU München eine Professur an. Diese Möglichkeit legte den Grundstein für Paabos Forscherkarriere in Deutschland.
Ich war ja Postdoc in Amerika seit 4 Jahren. Ich konnte dann so eine Art Assistenzprofessur in England oder Schweden bekommen und in München hat man sich getraut, mich eine volle Professur zu geben, direkt nach dem Postdoc. So man war sozusagen sehr, sehr risikofreudig und das habe ich natürlich auch sehr geschätzt, auch im Nachhinein. Das war vielleicht wirklich der große Glücksfall in meinem Leben, dass ich diese Möglichkeit bekam, 1990 nach München zu gehen und wirklich ein größeres Labor aufzubauen.
1996 führte dieser Glücksfall zu einem Meilenstein in der Paläogenetik. Gemeinsam mit seinem Team gelang es Paabo damals, DNA-Bruchstücke eines Neandertalers aus Knochen zu isolieren und zu sequenzieren. Dank dieser Forschung wissen wir inzwischen, neben den Neandertalern existierte früher eine weitere Menschenart, die Denisovaner. Und Forschergruppen auf der ganzen Welt nutzen die von Paabo entwickelte Technik, um die DNA längst verstorbener Tier- und Pflanzenarten zu sequenzieren und so mehr über unsere Vergangenheit zu erfahren. Doch lässt sich rückblickend sagen, welche Ingredienz die wichtigste Zutat für Paabos Erfolgsrezept als Forscher war? Johannes Barker, EU-Kommissionssprecher für Forschung und Innovation.
Was den Erfolg von Herrn Paabo ermöglicht hat, das sind natürlich viele Faktoren. Also das ist zum einen natürlich seine eigene Exzellenz und natürlich die Bedingungen, die dann herrschen müssen an dem Ort, wo er hingeht. Er hatte eine ganz beeindruckende Karriere hingelegt in vielen Stationen in Europa, war auch in den USA. Und dann ist es natürlich ein Wettbewerb um die besten Köpfe und um die besten Standorte und auch eine Entscheidung des Einzelnen letztendlich, wo er dann hingeht und seine Karriere macht.
Dabei spiele eine gute Finanzierung eine ebenso große Rolle wie die Möglichkeit, kühne Forschungsideen umsetzen zu können. Diese Chance biete beispielsweise der Europäische Forschungsrat, so Barke.
Die Europäische Union hat den Forschungsrat gegründet 2007, also im vorigen Rahmenprogramm. Schon mit dem Ziel, sozusagen Exzellenz zu fördern, mit dem Ziel, mehr Nobelpreise zu gewinnen. Also das ist jetzt nicht der einzige Grund, dann würde man ja nur sozusagen auf Nobelpreise setzen, aber dass man Grundlagenforschung unterstützt, also nicht zwangsläufig Forschung, die sozusagen sich betriebswirtschaftlich nutzen lässt.
Auch Svante Paabo hat 2x Forschungsgelder von diesem Gremium erhalten, insgesamt 4,4 Millionen Euro. Solche Forschungsbedingungen in Leipzig vorzufinden, wo er seit 1997 Direktor des MPI für evolutionäre Anthropologie ist, war für Svante Paabo mit der wichtigste Grund, warum er den Mittelpunkt seines Lebens nach Deutschland verlagert hat.
Was ich besonders schätze, ist natürlich die zuverlässige Finanzierung von Grundlagenforschung. Wir machen ja wirklich neugiergetriebene Forschung, wenn man so will. Wir versuchen, das Genom von Neandertaler zu rekonstruieren, um den Ursprung des modernen Menschen besser zu verstehen. So, es ist nicht Forschung, wo man unmittelbar Nutzen davon, medizinische und andere Nutzen davon ziehen kann. Und dafür bekommt man solide Finanzierung in Deutschland. Und das ist fast einzigartig auf der Welt, würde ich sagen.
Diese Freiheit musste Päbo jedoch erst schätzen lernen. Denn als er 1990 nach Deutschland kam, wäre er lieber heute als morgen wieder abgereist.
Ja, meine Einstellung, wenn ich nach Deutschland kam, war wohl eher sehr skeptisch. Ich habe gesagt, wer will eigentlich in Deutschland leben? Aber das ist eine gute Chance. Ich kann da 5 Jahre arbeiten und dann einen Job anderswo in Schweden oder anderswo suchen. Und das war vielleicht gerade gut, dass ich mit dieser Einstellung gekommen bin, weil dann habe ich natürlich entdeckt, dass es war viel, viel toller hier, als ich dachte, viel besser zu leben, als ich mir vorgestellt habe. So, ich bin dann nach 30 Jahren immer noch hier, ja.
Hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk. In dieser Woche haben wir ja in einer kleinen Serie mal ganz speziell gute Orte und Programme vorgestellt, die Jugendlichen helfen sollen, bei der Berufsorientierung auch wirklich Orientierung und Durchblick zu bekommen für sich. Heute geht es zum Abschluss um ein Angebot für nicht ausbildungsreife Jugendliche unter 25 Jahren in Nordrhein-Westfalen. Sie können nämlich ein sogenanntes Werkstattjahr machen mit Theorie und Praxiserfahrungen. Elena Hong berichtet.
In der Werkstatt des Kolping-Bildungswerks in Köln-Mühlheim wird heute gebastelt, gehämmert und gesägt. Auf den Werkbänken liegen Holzteile. Am Ende des Tages soll daraus ein Vogelhaus entstehen. Unter Anleitung von Kelly van Holt.
Dann guckt mal in eure Bank rein. Jetzt lernt ihr Werkzeug kennen.
Doch nicht nur Fachwissen will der erfahrene Schreinermeister hier vermitteln.
Also wir sind gerade im Moment natürlich ganz am Anfang. Heißt, wir sind noch ganz dran an den Kernkompetenzen, ne? Also Motivation, Pünktlichkeit, bisschen gesunde Arbeitshaltung und auch ja, natürlich Spaß an der Arbeit.
Die drei Jungs, Kapuzenpulli, weite Hose und zwischendurch Kopfhörer im Ohr, sind erst seit einem Monat hier. Das Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit hat sie geschickt. Das Werkstattjahr NRW ist eine niederschwellige Maßnahme, gefördert vom Europäischen Sozialfonds, die Jugendlichen auf einen potenziellen Berufseinstieg vorbereiten soll.
Wir nutzen das Holz eigentlich mehr oder weniger nur als Medium, um das Handwerk zu öffnen. Also das Ziel ist es jetzt nicht unbedingt in der Holzwerkstatt hier nur Tischler auszubilden oder vorzubereiten, sondern generell aufs Handwerk halten, ne? Weil sie wissen oft selber noch nicht, was sie alle wollen.
Bahram schaut genau zu, wie sein Fachleiter die Enden der Hölzer abmisst und mit Bleistift markiert. Für den 17-Jährigen wäre das Handwerk eine durchaus denkbare Perspektive.
Ich könnte mir vorstellen, eine Ausbildung als Handwerker im Bereich Heizungssanitär oder Elektriker zu machen.
Einer ganz anderen Herausforderung widmet sich das Kochteam im Raum nebenan. Denn das Bildungswerk, das von außen wie ein gewöhnliches Wohnhaus wirkt, bietet innen ein eigenes kleines Universum. Schmale, bunte Flure verbinden im Erdgeschoss die Werkstatträume mit 2 Großküchen. Hier bereiten Corinne, Ipek und Nejib ihre eingekauften Lebensmittel zu.
Wir lernen das, wie ich jetzt besser schneide oder halt, wie man generell die Sachen halt kocht.
Der 18-jährige Nejib stammt ursprünglich aus Marokko. Nach der 10. Klasse ist er von der Hauptschule abgegangen.
Letztes Jahr, sind halt viele Sachen passiert, privat. Deshalb lief das Jahr nicht so gut und dieses Jahr soll besser laufen. Ich würde nach dem Jahr mein Fachabi machen.
Derart ambitionierte Ziele haben nicht alle Teilnehmenden des Werkstattjahrs. Sozialpädagogin Cheriban Kütük spricht dabei lieber von Klienten. Denn auch wenn diese zwischen 16 und 25 Jahre alt sind, folgt das Programm klaren Vorgaben.
Mitte November, Dezember fangen wir dann an mit der Praktikumsrecherche. Und dann werden die Bewerbungen geschrieben, recherchiert, Lebensläufe geschrieben.
Für die Jugendlichen keine leichte Aufgabe. Denn nicht nur der Abschluss fehlt vielen, auch oft die Motivation. Schon der Besuch des nahegelegenen Berufskollegs an 2 Tagen die Woche, wie es das Förderprogramm neben der praktischen Arbeit vorsieht, gestaltet sich als schwierig. Schulmüdigkeit, erklärt Cheriban Kütük.
Das sind wirklich Teilnehmer, die schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht haben, Mobbing-Erfahrungen. Da wird auch geguckt, dass wir wirklich Stück für Stück mit den Teilnehmern mitgehen.
Höchstens 12 Jugendliche können im Bildungswerk jedes Jahr mitmachen. In ganz NRW sind es um die 800 Teilnehmende bei über 30 verschiedenen Trägern. Die engmaschige Einzelbetreuung findet auch der Chef des Küchenteams, Stefan Böhmer, wichtig, der seit 25 Jahren fürs Bildungswerk in Mülheim tätig ist.
Wir wollen den Jugendlichen vermitteln, dass wir für sie arbeiten und dass sie motiviert werden, einfach etwas zu tun, dass sie sich wohlfühlen bei uns, aufgehoben fühlen. Und hier gibt es andere Möglichkeiten. Wir können anders auf die Teilnehmer eingehen.
Schließlich sollen die Jugendlichen fit für die Berufswelt sein, wenn sie nach 12 Monaten wieder vor der Frage stehen, wie es weitergeht. Für Fachanleiter Stefan Böhmer einer der wertvollsten Momente.
Es ist manchmal anstrengend, aber man bekommt unheimlich viel zurück. Man sieht die Teilnehmer am Anfang und dann am Ende des Jahres. Und manche von denen machen eine richtige Entwicklung durch. Und solche Sachen sind die Erfolge, die diesen Beruf schön machen.
Schulabschluss und jetzt der Weg zum passenden Job. Das ist morgen auch das Thema in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Und Sie können sich gern über unsere Hörerhotline an der Gesprächsrunde beteiligen. Da läuft auch schon jetzt ein Anrufbeantworter unter 00800 4464 4464, oder schreiben Sie gern eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und das war's von uns für heute. Ich sag danke fürs Interesse und fürs gute Zuhören, denn der Ganztagsanspruch in Grundschulen, der gilt natürlich erst ab 2026 und nicht ab 2016, wie ich versehentlich gesagt habe. Weiter geht's jetzt hier mit Nachrichten und Corso, Kunst und Pop. Am Mikrofon war Kate Malaike.